wollen jetzt das Thema vertiefen. Das Thema lautet, wie kann ich eine Familie in unserer Zeit so leben, dass ich die Voraussetzungen dafür schaffe, dass ich Verantwortung übernehmen kann im Reich Gottes. Ich komme wieder zurück auf unser Kernthema. Das Kernthema lautet 1. Timotheus 3, dass jemand, der nach einem Ältestendienst trachtet, ein schönes Werk begehrt, aber wenn er dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt am Ende dieser KFG-Konferenz mit der Frage, wie können wir ein Familienleben leben in unserer Zeit, was uns die Voraussetzungen dafür schafft, damit wir uns auf diesem Gebiet bewähren und dann auch im Reich Gottes Verantwortung übernehmen können. Und morgen möchte ich gerne etwas sagen über unser Eheleben und auch leider an einem Negativbeispiel deutlich machen, wo die Gefahren für uns Männer liegen. Aber wie auch Gott in unseren Ehen wirken kann und arbeiten kann, damit am Ende gute Dinge dabei herauskommen. Ich gehe jetzt mit euch 6 Punkte durch aus dem Leben von Jakob und möchte an diesen 6 Punkten 6 entscheidende Erlebnisse deutlich machen, die wir übertragen können in unsere Zeit und in unser Leben. Und ihr könnt nach jedem Punkt bei euch so einen Haken dran machen, das ist ganz gut gelaufen bei mir oder da habe ich noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und wir wollen zuerst lesen aus 1. Mose 25, Vers 27. Und die Knaben wuchsen heran und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht und Esau kam vom Feld und war matt. Da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin, um zu sterben. Wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Unser geistliches Leben beginnt damit, dass wir uns, wie wir heute so sagen, bekehren. Das heißt, irgendwann in deinem Leben musst du eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung geht entweder für Gott oder sie geht gegen Gott. Jetzt sitzen hier natürlich viele Christen und ich kann vielleicht doch davon ausgehen, dass die meisten von euch gläubig sind oder bekehrt sind. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen möchte ich diesen Punkt nicht übergehen, sondern ich möchte dich fragen, ob du einen Augenblick hattest in deinem Leben, wo du vor dem Kreuz gestanden hast und wo du deine Bankrotterklärung dort abgegeben hast, wo dir klar war, dass du verloren bist und du einen Retter brauchst. In dieser Geschichte von Jakob und Esau wird deutlich, dass diese beiden Brüder zwei Lebensprinzipien deutlich machen. Und Esau macht das Lebensprinzip eines Atheisten deutlich, denn genau so wird er bezeichnet in Hebräer 12. Dort sagt nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verachtete als ein Ungöttlicher. Und Ungöttlicher übersetzt in Lateinisch bedeutet Atheist. Und von der Sorte leben sehr viele und Atheisten sagen genau das, was Esau in 1. Mose 25 Vers 32 sagt, siehe, ich gehe hin, um zu sterben, was soll mir dann das Erstgeburtsrecht? Und am Ende von 1. Mose 25 steht, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht in dieser Geschichte steht für den Segen Gottes, für die Gegenwart Gottes. Und dieses Erstgeburtsrecht steht zur Disposition. Und wir merken an Jakob, und das war die erste Entscheidung, die er in seinem Leben getroffen hat, dass er dieses Erstgeburtsrecht unbedingt haben wollte. Und das war gut. Wie er daran gekommen ist, ist eine zweite Frage. Aber dass er sich danach ausgestreckt hat und dass er dieses Erstgeburtsrecht anders bewertet hat als sein Bruder Esau, ist der entscheidende Lebensmoment in dem Leben dieses seltsamen Brüderpaares gewesen. Und ab 1. Mose 25, Vers 32 hat sich das Leben von Jakob völlig anders entwickelt als das Leben von Esau. Wir sehen dann später, dass Esau zwar gemerkt hat, dass sein Lebensweg irgendwie nicht an das Ziel führt, das berichtet uns wieder Hebräer 12. Er hat die Buße mit Tränen eifrig gesucht, aber er hat sie nicht gefunden. Er hat nicht diese Gnade gehabt, wirklich umzukehren. Er fand keinen Raum für die Buße. Und das finde ich ein sehr ernstes Wort. Und es gibt so viele Kinder, gläubiger Eltern, die auf ihrem Weg unterwegs sind, die, wie wir sozusagen pflegen, eigentlich alles wissen, aber die trotzdem denken, naja, irgendwann kriege ich die Kurve, irgendwann kehre ich dann zurück wie der verlorene Sohn. Und solchen Leuten würde ich sagen, bist du dir sicher, dass du Raum findest für die Buße? Das ist doch ein ernstes Wort. Also das Erste, was wir brauchen, um überhaupt ein erfülltes, gottseliges Leben zu leben, ist, dass wir uns bekehren. Dass wir diese Entscheidung treffen und dass wir sagen, Herr, ich möchte gerne das Erstgeburtsrecht haben. Und ich finde das so interessant an dieser Biografie von Jakob, wie er natürlich wieder, gut, man könnte ja fast sagen, das war noch nicht mal so richtig schräg. Also sein Bruder kam an, der hatte halt Kohldampf und da hat er das einfach eiskalt ausgenutzt und hat gesagt, pass auf, ich gebe dir gerne mein Essen, aber gibst mir dafür das Erstgeburtsrecht. Das war natürlich, das war schräg, ja, aber der Esau hat gesagt, du, ich kann mit dem Erstgeburtsrecht überhaupt nichts anfangen, ich verachte das. Dieses ganze fromme Gequatsche und das Reden von dem Himmel, das ist für mich Banane. Ich will leben, ich will jetzt leben und ich will jetzt mein Vergnügen haben. Das genau sagt Esau in Vers 32. Siehe, ich gehe hin, um zu sterben. Wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und das Leben eines Atheisten spielt sich absolut nur auf der Erde ab. Der macht sich keine Gedanken, was danach kommt. Vielleicht macht er sich die Gedanken, aber er rechnet nicht damit, dass es irgendwie weitergeht. Und ich kann es immer noch nicht fassen, wenn ich mit Leuten rede in meiner Umgebung, auch mein Nachbar, er sagte mir neulich, Herr Günschel, wenn ich sterbe, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe, Ende. Ja gut, 20 Zentimeter unter der Grasnarbe sind bei uns die Maulwürfe, aber er liegt dann vielleicht 1,50 drunter. Aber woher kriegen die Leute eigentlich diese Überzeugung? Oder es ist einfach nur gelogen oder er spielt etwas vor? Wir haben bei uns Geschwister, die haben ein Geschäft und ich freue mich sehr, dass sie bekannt sind als Christen. Und der das Geschäft betreibt, der kam neulich in die Gebetsstunde der Gemeinde und sagt, liebe Freunde, ich habe ein Gebetsanliegen, wir müssen heute Abend für Oma Gerda beten. Wer ist denn Oma Gerda? Sie sagt dann neulich, macht's Kling-Klong, kommt eine alte Frau bei mir in den Laden, der hat einen Optikerladen. Und sie sagt, Herr, sowieso, also Sie sind doch Christ, oder? Der hat sich schon gefreut, eine Brille zu verkaufen. Ja, ja, sagt er, ich bin Christ. Also ich komme gerade von meinem Arzt. Ja, und? Ja, ich habe meinem Arzt gefragt, was nach dem Tod kommt. Und da hat der Arzt ein bisschen geeiert und hat gesagt, naja, mit dem Tod, Frau sowieso, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist wie so eine Brücke, da geht man drüber. Ich will Ihnen mal was sagen. So ein Quatsch. Ich gehe doch nicht über die Brücke. Und wenn, Herr sowieso, dann möchte ich jetzt von Ihnen wissen, was am anderen Ende der Brücke ist. Naja, da stand mein Freund und Bruder da und hat gedacht, das ist doch genial, oder? Es kommt eine 90-jährige Frau zu dir in den Laden und sie weiß, dass du Christ bist und sie glaubt ihrem Arzt nicht und sie sagt, von Ihnen möchte ich jetzt gerne mal wissen, wie das weitergeht. Das heißt, die war schon mal einen Schritt weiter als Esau. Esau war das Banane, was dann kommt. Er sagt, ich gehe hin, um zu sterben. Oder wie Janis Joplin wohl mal gesagt hat, ich will alles und ich will es sofort. Wir wollen jetzt unser Vergnügen. Wir wollen überhaupt nichts verschieben. Und wir interessieren uns überhaupt nicht für die Rechnung, die am Ende kommt. Wir wollen jetzt Party ohne Ende. Und jeder, der irgendwie 15 Sekunden nachdenken würde, der würde wissen, dass das irgendwie nicht aufgeht. Also er kann doch gucken, wie die Leute leben. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Verein von Transhumanisten. Das sind die Leute, die sagen, mit dem Menschen ist so ein Defekt, aber wir kriegen das noch hin. Der stellte sich genauso vorne hin wie ich hier und sagte, ich möchte meinen Vortrag heute Abend mit dem Satz beginnen, ich habe nicht vor, zu sterben. Ja, habe ich gedacht, kann man sich vornehmen. Aber er wird sterben. Aber die sind so verrannt und haben ihre Theorien und wir haben doch unseren 3D-Drucker und da machen wir alle Organe nach. Und das mit dem Menschen und dass der stirbt, das ist ein Defekt und das wollen wir nicht und das werden wir ändern. Bisher haben wir alles geschafft. Und Gott, ich habe mich da mit dem Transhumanismus befasst und habe einen Vers gefunden in 1. Mose 1, Vers 31 und da steht, dass Gott, nachdem er seine Schöpfung abgeschlossen hatte, sich nochmal alles in Ruhe anguckt und dann sagt er, siehe, es war sehr gut. Es ist nicht so, dass wir den Menschen fertig machen müssen mit einem Chip oder mit irgendwelchen medizinischen Tricks oder der Mensch ist nicht unvollkommen. Das, was Gott gemacht hat am 6. Schöpfungstag, ist mega. Ja, es ist wahr, dass danach ein Unglück passiert ist, der Sündenfall. Der hat manches verändert. Und das wollen die Menschen jetzt einfach ungeschehen machen, so wie sie die Ehe ungeschehen machen wollen und die Zweigeschlechtlichkeit ungeschehen machen wollen, sagen sie, und die Folgen des Sündenfalls kriegen wir auch noch hin. Und dann denkt man immer, was für ein Hochmut, was für ein Hochmut. Ich muss so oft an den Turm zu Babel denken. Wir sitzen da und schleppen die Zementsäcke nach oben und wir denken, wir kriegen das schon noch hin. Und dann stellt sich einer allen Ernstes an das Pult und sagt, meine Damen und Herren, ich habe nicht vor zu sterben. Das ist Jakob und Esau. Punkt 1 ist, wenn du ein erfülltes Familienleben leben willst, dann musst du dich bekehren. Als zweites, du brauchst einen Ehepartner, der gläubig ist. Das ist eine Grundvoraussetzung und das möchte ich zumindest erwähnt haben. Punkt 2. In 1. Mose 28 erlebt Jakob dieses Erlebnis mit der Himmelsleiter. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Vielleicht lesen wir kurz den Text, 1. Mose 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beerseba und ging nach Haran und er gelangte an einen Ort und übernachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich nieder an diesem Ort. Und er träumte und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und dann kommt Gott und gibt ihm eine Verheißung. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams, Vers 13, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen werden wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und das, nachdem er seinen Vater so schmählich getäuscht hat und betrogen hat, nachdem er flüchten musste von zu Hause. Seine Mutter war auch nicht so auf der Höhe des Glaubens. Die hat gesagt, wir haben eine kleine Familienkrise, du haust am besten ab und wenn sich alle wieder beruhigt haben, kommst du wieder. Rebekka hat ihren Sohn nie wieder gesehen. Und das arme Söhnchen Jakob, der sonst immer am Ofen saß, der liegt jetzt, macht seine erste Outdoor-Erfahrung, liegt im Wald, macht sich ein Kopfkissen zurecht aus Steinen und er liegt da und er träumt etwas. Und ich möchte jetzt einfach nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern nur auf den Punkt eingehen, auf den es mir ankommt. Was lernt der Jakob in diesem Traum? Er lernt, dass Gott ihm etwas sehen lässt. Und das Besondere war, dass er eine Leiter sieht, sie steht auf der Erde und die Spitze rührt an den Himmel. Und ich möchte das jetzt gerne für unser christliches Leben anwenden und ich hoffe, ihr könnt mir darin folgen. Was wir lernen müssen, nachdem wir uns bekehrt haben, ist, dass der Himmel und die Erde zusammengehören. Wir dürfen nicht in zwei Welten leben, sondern wir müssen uns klar machen, dass es zwischen der Erde und dem Himmel eine ganz enge Beziehung gibt. Und wir leben unser Leben auf der Erde und unser Herr ist im Himmel, aber er ist auch bei uns. Die Dinge, die wir erleben auf der Erde, die haben etwas mit dem Himmel zu tun. Und Gott fasst im Himmel Entscheidungen. Gott hat Pläne, die er im Himmel beschließt. Und er vollzieht diese Pläne mit Menschen, die auf der Erde wohnen. Das heißt, alles, das, was mich betrifft, hat zu tun mit dem Himmel. Und als ich 4 Jahre studiert habe und in der Zeit durfte ich nicht heiraten, weil ich eine strenge Mutter hatte und die hat gesagt, du heiratest nicht, bevor du nicht fertig bist mit Studieren. Und das war ein guter Ratschlag, weil ich musste erst mal warten, bis meine Frau überhaupt geboren wird. Also nein, so viel jünger ist sie nicht, aber... Als ich dann fertig war mit Studieren, durfte sie dann auch schon heiraten. Und in der Zeit habe ich dafür gebetet, dass Gott mir eine Frau schenkt, und ich hatte lange Zeit keine Ahnung, wen ich heiraten sollte. Und ich war so froh, und ich habe dann zu Gott, also je älter man wird bei so einer Balzphase, da wird man ja auch ziemlich närrisch, und dann habe ich gesagt, Gott, ich verlange noch etwas ganz Verrücktes von dir. Ich möchte gerne, dass du eine Person für mich fertig machst, die mich auf unergründliche Weise auch lieb hat und die ich auch lieb habe. Wie du das hinkriegst, das weiß ich auch nicht, aber das hätte ich von niemandem auf der Erde verlangen können. Das konnte ich nur mit jemand besprechen, der im Himmel ist und der so eine Fähigkeiten hat und so eine Möglichkeiten hat, das irgendwie hinzukriegen. Und das hat Gott tatsächlich getan. Das ist für mich bis heute ein Wunder. Und der Jakob, der immer nur seine Pläne hatte auf der Erde, wie kann ich den reinlegen, dem sein Erstgeburtsrecht wegnehmen, wie kann ich meinem Vater irgendwelches Fell um den Arm wickeln. Und sein Vater war ja auch nicht so auf der Höhe, ja, der Isaak, der lag da in seinem Lehnstuhl und sagte, ach, ich sterbe, bevor ich sterbe, einen ordentlichen Besuch im Steakhaus brauche ich noch. Das ist auch nicht so geistlich. Ja, also ich meine, wenn wir den Eindruck haben, dass wir sterben, dann sollten wir irgendwie andere Dinge regeln, als nochmal die Fleischkarte vom Steakhaus durchgehen. Und Isaak hat danach noch 30 Jahre fröhlich gelebt. Also er war noch nicht mal irgendwie im Bilde, was überhaupt mit ihm passiert. Also er war kein guter Vater für seinen Jakob und für seinen Esau. Das hat Jakob vielleicht alles im Hinterkopf. Und er denkt, okay, das ist richtig schlecht gelaufen. Und jetzt sitze ich hier im Wald. Und jetzt kommt Gott und macht zwei Dinge mit ihm. Und das erste ist, dass er ihm eine Lektion erteilt. Und er sagt, Jakob, merk dir Folgendes. Ich finde es super, dass du das Erstgeburtsrecht haben willst. Aber eins musst du dir lernen. Die Erde und der Himmel, die gehören zusammen. Und weißt du, wer an der Spitze der Leiter oben steht? Das steht hier in dem Bibeltext. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Vers 13, und siehe, der Herr stand über ihr. Und das erfüllt mich heute noch mit unbändiger Freude. Mein Leben ist wie so eine Leiter. Das spielt sich alles ab zwischen Erde und Himmel. Aber ich weiß, dass da einer drüber steht. Über der Leiter steht Gott. Und ich kann immer mal nach oben schauen, Psalm 121, hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Und dann sehe ich das obere Ende der Leiter und das ist nicht verwaist, sondern da oben steht Gott. Und er gibt mir so ein Signal und er gibt mir zu erkennen, Gott, Klaus, mach dir keine Sorgen. Alles, was du erlebst, so seltsam und so verrückt, wie das oft ist, das hat etwas zu tun zwischen Himmel und Erde. Aber oben über der Leiter, da stehen keine Verrückten. Weder grün, rot, blau, gelb, links, rechts. Da oben stehe ich. Ich habe das in der Hand. Habt ihr noch Kraft für eine kleine Geschichte, wo ich das erlebt habe? Bestimmt. Ja, ihr müsst ja jetzt ja sagen. Ich glaube, einige kennen die schon, aber ich glaube, viele von euch kennen die noch nicht. Und ich finde sie so schön, weil ich sie wirklich erlebt habe. Ich habe zu Hause gesessen auf dem Reiherhals und wir lebten zusammen mit zwei Familien dort und die andere Familie, die mit uns da gelebt hat, die hatte einen Sohn, der war 18 Jahre und der wollte sich taufen lassen. Und dann haben wir die Angewohnheit gehabt als Gemeinde, dass jeder, der sich bei uns taufen lässt, der bekommt eine Bibel mit einer Namensprägung. Haben wir die Bibel bestellt, aber das war gerade eine Phase, wo die Post gestreikt hat und wir haben wirklich über 3 Wochen keine Pakete bekommen. Auch im Verlag nicht, wir hatten Außenstände von 80 Paketen, es kam nichts. Naja, da haben wir uns am Kopf gekratzt und haben gesagt, okay, die Bibel können wir ja bestellen. Aber sie kann eben nicht kommen, weil die Post ja streikt. Und ich habe dann dem Jungen gesagt oder dem jungen Mann, du, die liefern wir nach. Was wir nicht wussten, ist, dass der junge Mann, nachdem er sich taufen lässt, kurze Zeit später krank werden würde an Leukämie. Und er war dem Tode nahe. Und er lebt heute wieder. Hat eine Stammzellentransplantation bekommen. Aber seine Eltern haben eine ganz lange Zeit, eine ganz, ganz harte Zeit durchgemacht. Naja, die Taufe war Sonntag, 14.30 Uhr, bei uns im See. Da haben wir schon viele beerdigt. Also alte Menschen beerdigt. Das ist herrlich. Und ich bin zur Gemeinde gegangen. Nach der Gemeinde pflege ich zu essen. Und wenn man alt wird, macht mein Mittagsschlaf. Um 2 stand ich wieder auf, mach die Tür auf, gehe aus meinem Haus. Wenn ich aus meinem Haus rausgucke, gucke ich so eine Allee runter. Und plötzlich kommt ganz unten ein Postauto angefahren. Sonntag, 14.05 Uhr. Und ich dachte, jetzt stimmt irgendwas nicht mit mir. Habe ich nochmal geschluckt und Augen zu, Augen wieder auf. Postauto kam immer näher, es kam immer näher und es hielt vor meiner Haustür an. Bin ich raus, bin zu dem Fahrer, den habe ich noch nie gesehen. Und es war so ein VW-Bus. Ich gucke in das Fenster rein. Der Bus, wie beim Postauto, war leer und auf dem Boden des Busses lag ein Paket. Und ich wusste sofort, das ist das Paket mit der Bibel. Und da macht er auf und ich war um den rumgelaufen. Ich sage, können Sie mir mal sagen, wissen Sie, dass heute Sonntag ist? Es ist 14.10 Uhr. Können Sie mir sagen, was Sie hier machen? Und dann sagte er nur zu mir, fragen Sie mich nicht, ich wurde hierher geschickt. Und dann macht er die Tür auf, gibt mir das Paket, kling klang, ich habe unterschrieben, alles war gut. Ich habe noch geguckt, ob er hinten irgendwie Flügel hat oder so. Er ist wieder eingestiegen, Tür zugefahren, losgefahren und ich saß da und ich habe geheult. Ich sagte, das ist jetzt nicht wahr. Ich bin raus, rüber in das andere Haus. Der Junge, der hatte schon hier seine Taufrobe an und alles. Ich sage, weißt du, was passiert ist? Deine Bibel ist da. Da fing der auch an zu heulen. Sagt der Klaus, wie kann das denn sein? Heute ist doch Sonntag. Ich sage, weißt du was? Ich kann es mir nur so erklären, dass es eine Leiter gibt zwischen der Erde und dem Himmel. Und Gott, der oben über der Leiter steht, der hat die Macht, irgendeinem durchgeknallten Beamten, der sonntags arbeiten muss, zu sagen, du ziehst dir jetzt deine Klamotten an, du nimmst dieses Paket, du fährst von Templin nach Lüchen, du lieferst das Paket aus, weil da ist ein Mensch und der ist 18. Und der ist mir im Moment wichtiger als alles, was du dir vorstellen kannst. Und der muss 14.30 Uhr seine Bibel bekommen. Hast du das verstanden? Und dann hat er gesagt, jawohl, Chef. Ist losgefahren. Ich habe ja bis heute keine Erklärung, wie das passiert. Ich habe keine Erklärung. Aber ich weiß eins. Ich weiß, dass es eine Leiter gibt zwischen der Himmel und der Erde. Zwischen der Erde und dem Himmel. Und darauf kannst du dich verlassen, egal was in deinem Leben passiert. Und das musste Jakob lernen. Jakob musste lernen, dass er das Leben nicht in der Hand hat, dass er mit seiner ganzen Gerissenheit und alles, was er vorhatte, dass er nicht an das Ziel kommen würde. Und jetzt arbeitet Gott so häppchenweise an ihm, um ihm eine Lektion nach der anderen zu sagen. Und diese Lektionen werden wir alle in unserem Leben durchmachen, alle. Und diese Lektion, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie schon hinter mir habe, ja, aber man muss sich ja immer wieder mal daran erinnern, traust du Gott noch Wunder zu in deinem Leben? Weißt du, wenn ein Mensch sich bekehrt, weißt du, dass das ein Wunder ist, ein Riesenwunder. Und also ich werde natürlich die Taufe nie vergessen. Ja, diese Bibel mit seiner Namensprägung, die ging mit in die Klinik, wo er die erste Behandlung bekam und die Haare alle weg waren. Dann lag er da und es sah nicht gut aus. Die Ärzte haben gesagt, das ist ein ganz blödes Alter und es ist so krass und sein Blut ist vollständig befallen. Wir können nichts machen. Es war der Wahnsinn. Und dann hat das die Gemeinde so zusammengeschweißt, dass wir wirklich zum Herrn gerufen haben, kannst du den Jungen nicht wieder heil machen? Und dann sind da wirklich auch Wunder passiert, dass er das überlebt hat, seine Transplantation. Und die Ärzte, die haben dann gesehen, wie sein ganzes Krankenzimmer, in dem er, was weiß ich, wie viele Monate gelegen hat, es war gepflastert mit Bibelversen. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, wenn das jetzt schief geht, ja, und er stirbt, was werden die ganzen Ärzte und die ganzen Krankenschwestern, was werden sie sagen, ob denn die Bibelverse nicht alle geholfen haben, mit denen er sein Zimmer gepflastert hat. Und dann hat mir der Vater erzählt, dann war die Transplantation, dann sind so 14 Tage ganz kritisch, wo du nicht richtig lebst und nicht richtig tot bist. Und dann machen die das erste Mal eine Blutuntersuchung. Und es ist ja so, wenn du eine Stammzellentransplantation kriegst, macht man die Quelle deines alten Blutes tot und dann musst du irgendwie da durch. Und dann kommen die neuen Stammzellen, die sollen sich alleine im Rückenmark ansiedeln und sollen eine neue Produktion von Blut anfangen. Du hast eine neue Blutgruppe hinterher. Also er hat wirklich drei Bekehrungen erlebt, drei Geburten, ja, eine richtige, eine geistliche und dann nochmal die Änderung seiner Blutgruppe. Und dann machen die Ärzte irgendwie nach 3-4 Wochen die erste Blutuntersuchung und da sagen sie, wenn es da 70-30 steht, dann kommt er wahrscheinlich durch. Wenn das neue Blut schon 70% ist und das alte Blut noch 30%, dann könnte er es geschafft haben. Und dann kam der Arzt aus seinem Zimmer raus, geht zu den Eltern und dann fing der Arzt an zu heulen. Und er sagte, das haben wir noch nicht gehabt. Wir haben das Blut Ihres Jungen untersucht. Er ist im Moment bei 90-10. Und ich kann Ihnen sagen, nach meiner ärztlichen Erfahrung ist das ein Wunder, würden Sie wahrscheinlich sagen. Wie schön, ja? Wie schön. Wir haben gejubelt und gejauchzt und uns gefreut. Und dann musste ich trotzdem immer noch an die Bibel denken. Und ich dachte, Mensch, Gott schenkt dem doch nicht nur für ein Jahr eine Bibel, oder? Sondern dass er die noch ein bisschen länger benutzen kann. Das ist Punkt 2. Wir müssen verstehen, dass unser Leben so eng mit dem Himmel verbunden ist und dass Gott über der Leiter steht und dass alle Dinge, die wir auch in unserem Leben erleben, etwas mit Gott zu tun haben. Und wenn wir das besser verstehen, würden wir auch mehr beten. Dann lass uns doch mit dem reden, der über der Leiter steht und ihm alles sagen, was uns bewegt. Punkt 3, 1. Mose 32. Und ich finde die Abfolge der Ereignisse im Leben von Jakob so herrlich folgerichtig. Also Jakob muss sich bekehren. Er muss Position beziehen. Er muss mal irgendwie Flagge zeigen, was er eigentlich will. Und das macht er in 1. Mose 25, wenn er sagt, ich will das Erstgeburtsrecht. Gott, ich will irgendwas mit dir zu tun haben. Das, was du zu vergeben hast, das ist mir wertvoll. Ich will es haben. Okay, sagt Gott, dann fangen wir an zusammen. Und dann liegt er da im Wald und dann kommt Gott und sagt ihm, pass auf, Jakob, das Leben, das funktioniert immer so. Himmel und Erde gehören zusammen. Und ich stehe oben drüber. Also mich reizt es jetzt, am besten die ganze Geschichte noch auszulegen, aber das schaffen wir natürlich nicht. Also machen wir diese Punkte. 1. Mose 32, Vers 22, in jener Nacht. Er stand auf in jener Nacht und nahm seine zwei Frauen, seine zwei Mägde, seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein übrig und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Und er sprach, nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, tu mir doch deinen Namen kund. Da sprach er, warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Pniel hinaus war und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israel nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist, bis auf den heutigen Tag, weil er das Hüftgelenk Jakobs, die Spannader, angerührt hat. Jakob macht eine dritte Erfahrung und die besteht aus zwei Teilen. Zum einen sehen wir an einer Anzeige, ob Jakob geistlich gewachsen ist. Und das Ergebnis ist unbedingt. Denn der Jakob sagt diesen herrlichen Satz, ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. Er hat kapiert, dass das Erstgeburtsrecht, was er bekommen hat, natürlich irgendwo ein Symbol war für den Segen Gottes, den er ihm geben will. Aber Jakob sagt, das Erstgeburtsrecht, das kann nicht alles gewesen sein. Ich strecke mich nach meinem Lebenssegen aus. Ich möchte, dass mein ganzes Leben gesegnet ist. Und als dieser seltsame Ringkampf stattfindet, der auch dann im Alten Testament nochmal kommentiert wird in den kleinen Propheten, wo auch steht, dass Gott mit ihm rang, dass es wirklich Gott war, da lässt Jakob erkennen, dass es ihm so wertvoll ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist der Weg von der Leiter zu dem Ringkampf. Habt ihr schon mal Ringkampf gemacht? Da ist man dem anderen schon sehr nahe. Und Jakob sagt, ich will einfach nicht ohne dich leben. Ich werde viele Fehler machen. Aber ich möchte unbedingt, dass du mich segnest. Und eigentlich war das ja auch ein bisschen frech. Ja? Ich meine, Gott sagt zu ihm, lass mich bitte los. Und der Jakob sagt, nee, auf keinen Fall. Also auch der Egoist kommt da noch so ein bisschen raus. Ja, ich lass dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. War das egoistisch? Nein, das war hervorragend. Das war genauso wie eine Axa, die vom Gaul springt und zu ihrem Vater sagt, die Felder hast du mir gegeben, die Quellen hätte ich auch noch gern dazu. Das ist eine Forschheit, die Gott sehr mag. Wenn du zu ihm kommst und zu ihm sagst, Herr, ich möchte von dir gesegnet werden. Ich möchte, dass du mein Leben wirklich reich machst. Und zwar so reich, dass der Segen möglichst über die Dachrinne rüberfließt und für andere zugänglich wird. Dann kannst du Segen erst wirklich genießen. Das sagt Jakob hier. Das ist seine erste Erfahrung. Das ist seine Füllstandsanzeige. Wo steht er eigentlich? Aber er erlebt noch etwas Zweites. Und das Zweite, das war sehr empfindlich für ihn, denn er bekommt eine Verletzung. Er wird ein Krüppel. Er hinkt. Und geistlich gesehen geht ihm etwas verloren, wo er dachte, darauf kann ich bauen. Meine Gerissenheit, meine coolen Ideen, die ich habe. Irgendwie komme ich ans Ziel. Und Gott sagt, darin irrst du. Ich nehme dir deine natürliche Kraft. Damit kommst du nicht zum Ziel. Der Herr sagt in Johannes 6, das Fleisch nützt nichts. Das ist doch radikal, oder? Wir reden so oft von unseren Begabungen, was wir alles haben. Ey, sei sehr vorsichtig. Vielleicht redest du über dein Fleisch, jetzt mal geistlich definiert. Und da sagt Gott, es nützt nichts. Es bringt dich nicht zum Ziel. Sondern die ganze Zeit ist Gott mit Jakob unterwegs und er will ihn immer näher zu sich bringen. Und das sind doch drei Punkte, die wir irgendwie sehr gut für unser Familienleben inhalieren können. Ja, natürlich müssen wir uns bekehren. Natürlich müssen wir verstehen, dass alles, was in unserer Ehe passiert, in unseren Familien passiert, das hat etwas zu tun mit Himmel und Erde. Wenn du Kinder hast, kommst du irgendwann in eine Situation, da fühlst du dich so hilflos und da schreist du zu Gott und da sagst du, pass bitte auf sie auf. Ich kann es jetzt nicht mehr. Und meine Kinder werden so bombardiert von irgendwelchen Einflüssen. Und ich bin sehr froh, dass ich an die Leiter gehen kann und ich kann nach oben schauen und da ist jemand, der steht über der Leiter und ich kann ihm sagen, nimm das bitte in deine Hand. Aber dann kommt Gott an und er sagt, es ist mit deiner Kraft nicht getan. Und das fällt uns schwer. Wir sind erfolgreich, ja. Wir leben in Deutschland. Wir haben so viel auf die Beine gestellt. Wir haben uns nach dem Krieg wieder aufgerappelt. Was haben wir alles geschafft? Und diesem Wahn haben wir ja lange gelebt. Und dann gehst du in die Schule, dann hörst du deine ganzen Influencer und die Influencer sagen dir, akzeptiere niemals Grenzen in deinem Leben. Lauter seine Sprüche. Geh einfach weiter. Und Gott sagt, stopp. Steh erstmal still. Kapiere das, was ich dir sagen will. Und ich sage dir, wenn es die Leiter nicht gäbe und wenn es nicht den Himmel gäbe und wenn es nicht jemand gäbe, der oben über der Leiter steht, dann kommst du nicht an. Und Jakob, ich gebe dir einen Denkzettel mit. Du wirst humpeln. Und das erinnert mich einfach immer an meinen Vater. Der war in Russland. Dem haben sie da die Knochen zerschossen. Und dann kam er wieder nach Hause und hatte ein steifes Bein. Und ich bin natürlich nach dem Krieg geboren, obwohl ich... Ich bin deutlich nach dem Krieg geboren, ja. Aber er humpelte immer noch. Und immer, wenn wir zusammen spazieren gingen, dann ging sein Arm immer so ein bisschen hoch. Ging immer so. Jetzt will ich nicht sagen, dass er so ein zweiter Jakob für mich war. Ich glaube, er hat vieles besser gemacht als Jakob. Aber ich war sehr vertraut mit einem Menschen, der gehumpelt hat. Und jeder, der Jakob gesehen hat, schon von Weitem, der hat gesehen, ach, Jakob, hat so eine spezielle Gangart. Das ist der, der irgendwas erlebt hat mit Gott, dem Gott seine natürliche Kraft genommen hat. Aber es ist eigentlich noch was Drittes passiert in der Geschichte. Und das steht im Vers 31. Die Sonne geht ihm auf. Habt ihr mal nachgelesen, wo die Sonne untergegangen ist in seinem Leben. Die ist untergegangen in Kapitel 28, Vers 11. Er gelangte an einen Ort und übernachtete da selbst, denn die Sonne war untergegangen. Ich finde das so schön, dass so einem Mann wie Jakob die Sonne aufgeht und dass Gott ihm zeigt, ich habe einen Plan für dein Leben und ich werde diesen Plan zu Ende bringen. Das ist eigentlich das, also wenn man mich jetzt fragen würde, was findest du eine der größten Segnungen an deinem christlichen Glauben, dann würde ich jetzt mal abgesehen von meiner Rettung und alles, was ich so im Himmel dann hinterher kriege, würde ich sagen, eines der größten Geschenke, die mein christlicher Glaube beinhaltet, ist, dass ich ein plan- und sinnerfülltes Leben leben darf. Ich weiß, dass ich Gott diene. Ich weiß, dass ich es nicht umsonst mache. Ich weiß, dass er mich trägt, dass er mir Kraft gibt. Aber dass ich nicht so ein sinnloses Fleischpaket bin, was durch die Zeit rollt, sondern dass er mich so gewollt hat, wie ich bin. Ich bin ein Mensch. Ich bin gebildet in seiner Hand. Er ist mein Schöpfer. Und die Tatsache, dass er, wir haben so mein Glas geklaut, ja. Nee, hier ist auch nicht. Ja, er lebt noch. Die größte Freude, die ich gerne den anderen so klar machen würde, ist, dass es so herrlich ist, nicht sinnlos leben zu müssen. Wir sind jetzt umgezogen, haben einen neuen Nachbar bekommen und es ist genau ein Ehepaar, genauso alt wie wir. Ja, haben wir ein bisschen kennengelernt, beschnuppert. Und dann habe ich ihm erzählt, was wir vorher gemacht haben, dass wir viel mit Kindern, mit Jugendlichen machen und dass wir halt so Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Das würden wir gerne weitergeben an die nächste Generation. Und im Übrigen, ja, werde ich mich mit Kartoffelanbau dann spezialisieren. Und dann sagt doch der Mann zu seiner Frau in unserem Beisein, du, na, ich sage jetzt lieber keine Namen hier, wer weiß, vielleicht sieht er das mal irgendwie dummerweise. Die machen das so ähnlich wie wir. Nur, ich bräuchte dann, wenn ich älter geworden bin, noch irgendwas Sinnvolles. Na, habe ich gedacht, man braucht ja nicht noch was Sinnvolles, wenn man älter wird, man braucht ja überhaupt was Sinnvolles. Ja? Auf der Messe waren wir, Messestand. Wir haben Creatio ausgestellt, dieses Lehrbuch für Schöpfungslehre. Kommen Jugendliche an, 16, 17 Jahre, und fangen an zu lästern. Ey, da drüben stehen die Kreationisten, so nach dem Motto, die Rotarmisten oder Terroristen oder ja, die Kreationisten. Na, ich habe das ein bisschen gehört. Hab gesagt, Freunde, Kaffee, kommt dran. Sagt mir bitte, was ihr gegen die Kreationisten habt. Ja, das habe ich nicht so gemeint, so, ja, mal ein bisschen unterhalten und so. Na, ihr seid schon schräge Vögel, ja? Na, ich sag, wieso? Ich sag, darf ich dich was fragen? Na klar, Alter. Ja. Ich sag, ich hätte die Frage an dich, was du denkst, wer du bist. Du hast die Wahl zwischen einer sinnlosen Anhäufung von Molekülen oder Geschöpf Gottes. Ja, krasse Frage, Alter. Na, ich sag, krasse Frage. Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich sage, Freund, du kriegst gleich noch einen Kaffee. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Du bist 17 Jahre, wanderst hier seit 17 Jahren über den Planeten und du hast noch nie darüber nachgedacht, wer du bist, wo du eigentlich herkommst. Und dann stellst du dich hier hin und besitzt die Frechheit, dich über irgendwelche Kreationisten aufzuregen. Ich sage, wir haben wenigstens eine Antwort auf deine Frage. Ob du dich uns anschließt, das weiß ich nicht. Aber ich empfehle dir, nimm dir eine Bibel mit, schau rein. Und ich hoffe, dass sich die Frage nie loslässt, wer du bist. Ich sage, wollt ihr eigentlich sinnvoll leben? Also am liebsten würde man ja sämtliche Geschütze auffahren, die man hat, weil man denkt, das kann doch nicht der Ernst sein. Das sind geistbegabte, vernunftbegabte Wesen, die über die Erde laufen und sie haben sich mit 17 noch nie die Frage gestellt, wer sie eigentlich sind, wo sie eigentlich herkommen. Und dann sagt der Gott zu Jakob, weißt du was, Jakob? Du hast damals gestartet mit mir in 1. Mose 25. Und ich garantiere dir, die Sonne wird dir aufgehen. Und Sonne aufgehen bedeutet, das wird immer heller. Und ich sehe meine Zukunft. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, wie es weitergeht. Und normalerweise würde man mit 62 denken, wie mit ich, was kommt jetzt noch? Hörgerät, künstliche Hüfte, Demenz und irgendwann wäre ich unerträglich für die anderen und dann schaffen sie mich irgendwie weg. Also könnte ich auch jetzt in die Schweiz gehen und mir die Pille geben lassen. Also keine Ahnung, was soll das, ja? Also ich weiß nicht, wie ich als Ungläubiger denken würde. Aber dann denke ich, das Alter, ich muss mich jetzt damit anfreunden, kann auch schön werden. Und vor allen Dingen, es gibt dann noch ein kleines Ereignis, das ist der Tod. Und dann geht etwas ganz Grandioses los. Ja? Also es kommt nochmal so ein Holpern. Der Tod ist nicht schön, glaube ich. Aber dann fangen wir eigentlich an zu leben. Und dann treffen wir uns wieder, Wilfried, und wir reden drüber. Weißt du noch, unsere paar 70 Jahre, die wir da unten auf der Erde gelebt haben, war eine coole Zeit. Aber wir haben uns das Leben auch sehr schwer gemacht. Ich meine jetzt nicht wir zwei, aber es gibt viele Sachen, so, da sagt man rückblickend, Mensch, wir hätten es einfacher haben können als Christen. Die Sonne geht auf. Und mit dem Sonnenaufgang lebe ich schon viele Jahre. Punkt 3 hatten wir. Punkt 4. Ach, jetzt kommt ein schöner Punkt. 1. Mose 35. Jakob kriegt seine nächste Lektion. Und die nächste Lektion ist eine ganz schöne Lektion. 1. Mose 35, Vers 6. Und Jakob kam nach Luz, das im Land Kanaan liegt. Das ist Bethel. Er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn Gott hatte sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Das finde ich ganz bedeutsam. Bisher ist nur von Bethel die Rede im Leben von Jakob. Und Bethel heißt Haus Gottes. Und ich vergleiche das gerne mit der Hülle und dem Kern. Jetzt kommt er auf den Trichter, nachdem er nochmal so eine Grundreinigung zu Hause macht. Ja? Aufräumen. Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch, wechselt eure Kleider. Kleider sind immer ein Symbol für unsere Gewohnheiten. Wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Vielleicht hast du ein religiöses Leben entwickelt. Ich möchte dir auch nicht absprechen, dass du gläubig bist. Du gehst regelmäßig in die Gemeinde. Dein Platz wird nicht kalt. Ja, man lebt so den Ansprüchen einigermaßen. Du bist auch ganz mit dir zufrieden. Aber du hast auch den Eindruck, jo, es ist geistig noch irgendwie Luft nach oben. Und vielleicht war das so bei Jakob, wobei Jakob ja schon sehr beeindruckende Dinge mit Gott erlebt hat. Aber jetzt steht hier bei mir in der Bibel, er baut einen Altar und nennt den Ort El Bethel. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet der Gott des Gotteshauses. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Schritt, dass der Jakob sich sagt, ich habe jetzt schon so viel in der Bibel gelesen. Ich habe schon so viele Gottesdienste besucht. Ich habe Konferenzen besucht. Ich habe Bücher gelesen. Aber ich würde so gerne mal zum Kern der Sache vordringen. Ich frage mich manchmal, habe ich wirklich eine Beziehung wie ein Sohn zu seinem Vater? Ist es bei mir so? Oder ist manches noch so religiöse Makulatur? Äußerlich sieht es bei mir ganz gut aus. Ich gebe mir kaum Blößen, genüge den Ansprüchen der christlichen Gruppe, in der ich mich so bewege. Ich will das Leben nicht so schlecht machen, aber ich glaube, dass das eine Offenbarung war für Jakob, als er gesehen hat, weißt du, ich gehe schon ewig nach Bethel. Ich gehe immer schon in dieses Haus. Vielleicht gibt es viele junge Leute, die gehen schon in die Gemeinde, schon so lange, wie sie in die Gemeinde gehen. Ich glaube auch, dass sie sich bekehrt haben. Sie wollen auch Gott dienen, sind gute Ansätze da. Aber ich frage mich, haben wir diese Intimität der Beziehung, dass das mein Gott ist? Als David im Psalm 23 schreibt, dann sagt er, der Herr ist mein Hirte. Es ist mein Gott. Und als David noch ein bisschen älter wird, muss ich mal doch einen kleinen Ausflug zu David machen. Als David ein bisschen älter wird, dann nimmt er seinen Laptop, geht da ins Gebirge, setzt sich auf eine Klippe, die Beine baumeln runter. Ich stelle mir das lebhaft vor. Und er denkt, ich muss echt wieder mal einen Psalm schreiben. Und dann setzt er sich hin und schreibt einen Psalm. Also fertig ist, denkt er, ach, Schick dir mal meinen Freund Klaus, der ist der Verleger. Der soll das mal Korrektur lesen und der kann mir das ja wieder zurückschicken. Das habe ich dann gemacht und da habe ich David geschrieben, David, das geht so nicht. Kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Wisst ihr, was der geschrieben hat? Der hat geschrieben, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und da habe ich drunter vermerkt, David, ordentliche Anrede, es geht um Gott. Und David hat sich halb tot gelacht. Klaus, du Spießer. Wenn du wüsstest, was ich für eine Beziehung zu Gott habe, dann könntest du mich viel besser verstehen. Weißt du, ich bin jetzt 88, ich habe meine ganzen Kriege hinter mir, mein Land ist befriedet und ich habe mir fest vorgenommen, noch einmal in meinem Leben Gott einen Brief zu schreiben und ihm zu sagen, was wirklich in meinem Herzen ist. Und diesen Brief, den hätte er nicht schreiben können, wenn er nicht den Altar von Jakob gesehen hätte, El Betel. Und dann schreibt er den Psalm 18 und der Psalm 18 geht tatsächlich los. Ich liebe dich, Gott, meine Stärke. Und ich bin so froh, dass er mir seinen Psalm nicht wirklich geschickt hat. Er steht so in der Bibel und er ist herausfordernd. Und er ist eigentlich genau das, was Jakob hier ausdrückt und was er erlebt. Dass er zu Gott sagt, Gott, es ist mir nicht genug, immer nach Bethel zu gehen, weißt du? Bethel ist für mich die Hülle, das ist das Haus Gottes. Ja, ich weiß, da soll ich hingehen. Da kann ich dich auch kennenlernen. Aber glaubt ihr nicht, dass in eurem geistlichen Leben, so alt wie ihr sein mögt, dass da überall Luft nicht nach oben ist, aber in die Tiefe ist? Was habe ich denn wirklich für eine Beziehung zu Gott? Und wenn du das auch heute Abend schreiben würdest, ich weiß nicht, wie lange dein letzter Psalm her ist, aber wenn du wieder mal einen Psalm schreibst und du schreibst, Gott, ich liebe dich, dann bedeutet das, dass du morgen ganz anders lebst. Also Gott mag solche Liebeserklärungen nicht, die einfach nur, die du heute an jeder Brücke lesen kannst, ja? Aber Gott mag es, wenn wir ehrlich zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, ich habe noch mal über das Leben Jakobs nachgedacht oder ich habe irgendwas gelesen, was mir so unter die Haut ist. Ich habe dich gesehen in deinem Wort und ich möchte dir gerne sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich, meine Stärke. Ist das nicht herrlich, wenn ein Mensch das zu Gott sagt? Und dann kommt gleich noch der Lieblingsvers aller Ostdeutschen im Psalm 18 vor. Meinem Gott werde ich über eine Mauer springen. Und wenn du den Psalm zu Ende liest, dann merkst du, wie das Herz voll ist von Gott. Also da muss man David wirklich in den Arm nehmen und sagen, Herr, was hast du für einen begnadeten Knecht gehabt, der so viele Macken hatte, so seltsam war in seiner Familie und in seinen Ehen. Und trotzdem bist du mit dem zum Ziel gekommen. Punkt 5. 1. Mose 47. Wir machen einen Sprung an das Ende des Lebens von Jakob und wir nähern uns auch dem Ende. Man lebt ja auch von der Vorfreude. 1. Mose 47, Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn vor den Pharao und Jakob segnete den Pharao. Darauf sind wir schon eingegangen heute. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind der Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie haben nicht erreicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Was hat Jakob am Vorabend seines Lebensabends gelernt? Er ist ein bescheidener Mann geworden. Er hat nicht seine triumphalen Geschichten erzählt. Er hat nicht gesagt, hier guckt ihr mal die 12 Recken an, die haben alle Gardemaße oder irgend sowas, sondern als er vor diesem mächtigen Pharao steht, dann sagt er, nein, vieles war nicht gut. Es tut mir leid. Und nichts ist sympathischer, als einen alten Menschen zu treffen, der bescheiden ist, der nicht ständig dir das Ohr abkaut und erzählt, wie toll er alles hingekriegt hat. Und du weißt genau, es stimmt einfach alles nicht. Und vielleicht schafft es Gott mit uns, dass je älter wir werden, dass du umso bescheidener wir werden. Muss alle Welt wissen, was wir alles machen und wie toll wir sind und wo wir überall sind? Wenig und böse waren die Jahre meiner Fremdlingschaft. Hier siehst du einen Mann, der kommt hier angehumpelt und der hat nicht alles gut gemacht. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber auf der anderen Seite hebt der Jakob seine Hände und sagt zu dem Pharao, ich möchte dich segnen. Und in der Bibel gibt es eine Definition von Segen, dass der Höhere immer den Niederen segnet. Und Pharao nimmt diesen Segen an. Also Pharao sagt, okay, das war sehr bescheiden von dir, lieber Jakob, aber dass du mich segnest, das zeigt mir eigentlich, wer du bist. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 47, und Israel betete an zu den Häupten des Bettes. Und das ist der letzte Punkt, der mir wichtig ist, auf den ich heute schon eingegangen bin. Der Jakob erlebt eine Bekehrung. Dem Jakob wird klar, dass sein Leben stattfindet zwischen Himmel und Erde. Der Jakob erlebt, dass er einen Gott hat, den er nicht loslassen möchte. Er segne ihn denn. Der Jakob erlebt, dass mit seiner natürlichen Kraft nichts getan ist. Und der Jakob dringt irgendwann zum Kern der Geschichte vor und baut einen Altar. Und diesen Altar nennt er El Betel. Und wenn du über diese Punkte in deinem Familienleben schon mal nachgedacht hast, wenn du dir mit deiner Frau einig bist, dass du genau diese Stationen nicht missen möchtest, dann bist du eigentlich auf einem guten Weg, deinem Haus wohl vorzustehen. Und dann wird Gott die Sonne aufgehen lassen über deinem Haus. Und das hat genau die Häuser der Israeliten unterschieden von den Häusern der Ägypter. Die Kinder Israel hatten Licht in ihren Häusern. Und warum hatten sie Licht in ihren Häusern? Weil sie einen Unterschied hatten zu den Häusern der Ägypter. Denn sie hatten das Lamm in ihrem Haus. Am 10. des Monats mussten sie alle ein Lamm in ihr Haus nehmen. Und sehr wahrscheinlich ist die 9. Plage einen Tag vor dem Schlagen der Erstgeburt passiert. Das heißt, der Unterschied zwischen den Häusern der Ägypter und den Häusern der Israeliten war, dass sie das Lamm in ihren Häusern hatten. Und dann kommen wir nach Offenbarung 21 und da steht, und ihre Lampe ist das Lamm. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ist das nicht krass, dass der Herr sagt, möchtest du ein Haus haben und möchtest du deinem Haus wohl vorstehen, dann sieh zu, dass das Lamm in deinem Haus ist und dass es die erste Geige spielt. Nehmen wir doch Christus in unser Haus. Bejahen wir diesen Traum und sagen ihm heute Abend nochmal, ja Herr, es ist wirklich so. Mein Leben spielt sich ab zwischen Erde und Himmel. Und ich habe es schon so oft erlebt. Und ich bin so froh, dass du oben über der Leiter stehst. Und wenn wir älter werden, dann kommen wir bestimmt mal an den Punkt, dass wir sagen, Herr, ich bin auch froh, dass du mir meine natürliche Kraft genommen hast. Dass sie mir nicht zum Fallstrick geworden ist. Dass ich mir nicht angefangen habe, etwas darauf einzubilden. Ich bin dir dankbar, dass die Sonne aufgegangen ist. Ich bin dir dankbar, dass ich jetzt einen Altar habe, den ich El Betel nennen kann. Und wo ich so eine innige Beziehung mit dir pflegen kann, wie sie David gepflegt hat, als er seinen Psalm geschrieben hat, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir.